Backspin Sports Corner.
Are you ready to play the game?
You like that? You like that?
When it's time for action.
Da-da-da, I love sports.
Backspin
Sports Corner.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Sports Corner. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist wie immer Peter. Geht's dir gut?
Gott sei Dank, ja. Schön, dass wir uns wieder sprechen.
Ja, genau. Wir sind so ein bisschen auf Finale der zweiten Staffel, ne? Wir haben heute so quasi großes Highlight.
Absolut, genau. Haben wir vor einigen Wochen schon so geplant. Gott sei Dank gibt es immer noch genug zu besprechen. Dennoch haben wir gesagt, wir gehen jetzt einmal in die Sommerpause. Und davor haben wir nochmal einen Gast, den wir schon länger im Auge haben. Heute hat es geklappt. Jalil ist da. Guten Abend.
Was geht ab? Guten Abend.
Freut mich, dass du dabei bist. Das ist eine sehr schöne Sache, denn also du gehörst ja zu den Künstlern aus der Rap-Szene, die als allererstes einem einfallen, wenn man so Brücken zwischen US-Sport und Rap verbinden möchte, weil du es halt verkörperst, wie wirklich, würde ich auch sagen, wie kaum ein anderer. Deswegen wird es, glaube ich, ein sehr schöner Talk heute. Ich habe eine Frage an euch, denn wir haben die Sommerpause ja auch eingestellt, weil schlichtweg ich auch jetzt ein bisschen weg bin und wir dann danach nochmal so ein bisschen neu strukturieren. Aber ich habe gesehen, wir nehmen am Dienstag, 6. Juli auf. Heute Nacht gehen die Playoffs los.
Ja, Mann.
In der NBA. Wie wahnsinnig seid ihr, um 3 Uhr nachts da zu sitzen, um dieses Spiel zu gucken?
Finals meinst du, ne?
Ja, Entschuldigung, Finals, nicht Playoffs. Das Finals. Sorry, Finals,
ja.
Finals.
Also ich werde die Spiele nachts nicht gucken. Ich gucke manchmal nachts, wenn ich nicht schlafen kann oder wenn ich irgendwie zu spät aus dem Studio oder so komme und dann noch was läuft. Da gucke ich oft was zum Einschlafen. Aber ich bin ehrlich, ich gucke meist immer morgens, wenn ich aufwache. Gucke ich mir entweder eine Zusammenfassung an oder ein gesamtes Spiel, je nachdem, wie ich gerade Zeit habe. So. Mir fehlt einfach gerade so ein bisschen die Zeit, mir so ein gesamtes Spiel anzugucken. Die Dinger gehen ja dann schon teilweise mit dem Ganzen, wenn du dir wirklich alles von vorne bis hinten anguckst, 2,5 bis 3 Stunden. Und da fehlt mir so leider manchmal ein bisschen die Zeit. Aber ich versuche auf jeden Fall immer die Zusammenfassung zu gucken oder ich gucke meistens ab dem dritten Viertel oder ab dem vierten Viertel so mäßig nochmal rein, gucke, wie da der Stand ist, ob es spannend ist, ob es cool ist und dann gucke ich mir das Spiel an. Aber ich verfolge die Playoffs auf jeden Fall.
Ist bei mir genauso. Also ich bin auch großer Fan hier vom Real Life morgens dann. Wenn du das Spiel schon durch ist, dann weiß ich genau, wie oft muss ich drücken, damit dann die kurzen Breaks übersprungen werden. Und dann versucht man schon voll zu erkennen, okay, jetzt kann man wieder drücken. Und du weißt halt eben auch, wer hat mitgespielt und wer nicht. Das ist ja auch oft so. Dann weiß man nicht genau, wer von den Verletzten ist wirklich mitgereist. Da wird ja auch gerne Geheimnis drum gemacht.
Ja.
Ich muss immer bei meinen Push-Up-Nachrichten darauf aufpassen, dass mir nicht angezeigt wird, wie das Ergebnis gelaufen ist und durch irgendwelche Headlines von irgendwelchen auch den deutschen Sportseiten.
Das habe ich mir direkt abgewöhnt, mein Handy anzumachen, bevor ich irgendwie gucke, bevor ich das Spiel gesehen habe. Oder zum Beispiel, ich gucke ja auch voll gerne so MMA und sowas, die ganzen UFC-Kämpfe. Ich schwöre dir, ich habe so oft schon den Fehler gemacht, dass ich mein Handy anmache und so bei Insta oder so reingehe, wenn ich dann morgens aufstehe und dann mal kurz gucke und dann direkt die erste Seite so MMA-News oder ESPN-News oder so, und da siehst du direkt schon, wer gewonnen hat. Ich könnte durchdrehen. Ich hasse das so krass, das nimmt mir so den Spaß, wenn ich mich auf irgendwas freue. Mhm. Deshalb habe ich mir jetzt angewöhnt, morgens mein Handy auszulassen oder zur Seite zu legen, kein Social Media zu gucken, bis ich das gesehen habe, was ich sehen will. Und dann gehe ich erst bei Social Media rein. So gut für den Kopf.
Ich liebe How I Met Your Mother. Und da gibt es so eine geile Folge, wie der eine von denen nicht wissen will, wie der Super Bowl ausgegangen ist und deshalb seinen ganzen Tag damit verbringt, mit so einer komischen Sichtbrille zu laufen und nur mit so einem kleinen Sichtfenster, damit er nichts mitkriegt vom Ergebnis. Ich fühle das 100%.
Absolut. Wo wir jetzt gerade schon so eingestiegen sind, wie sind bisher für dich die Playoffs gelaufen? Also ich glaube, du bist ja großer Lakers-Fan. Wie bist du da mit dem?
Es war mir schon klar, dass die irgendwie rausfliegen. Die sind leider jetzt dieses Jahr nicht so gut unterwegs gewesen. Dazu kommen auch die ganzen Verletzungen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich dieses Jahr in der NBA so viele Spieler wie noch nie verletzt haben, gefühlt.
Ja.
Also von den Stars zumindest. Aber es ist krass. Also durch die ganzen Verletzungen kam auch ehrlich gesagt ein bisschen Schwung in die NBA rein. Tut mir leid für die ganzen Verletzungen, aber ich fand's geil, so dass jetzt 2 Teams in den Finals sind, mit denen keiner gerechnet hat. Also ich glaube, mit den Phoenix Suns hätte jetzt dieses Jahr keiner gerechnet, dass die so in die Finals reinkommen. Milwaukee hatte man ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon erwartet gehabt und die haben immer den großen Sprung nicht geschafft. Oh, diesmal haben sie es gepackt. Ich bin gespannt, also ich freue mich. Ich gönn's beiden Teams, sagen wir es so. Das ist jetzt diesmal so ein Finals-Ding, wo ich sage, ich gönn's beiden Teams. Und ich habe letztens auch gelesen, dass es die ersten Finals seit, ich glaube, 8 Jahren oder 9 Jahren sind, wo LeBron James und Steph Curry nicht anwesend sind. Und das ist krass. Also einer von beiden Seiten nicht anwesend ist. Und das ist schon krass, dass jetzt das erste Mal wirklich so Playoffs wieder sind, wo du wirklich mal neue Spieler hast, die jetzt die Chance haben auf dem Ring. Also ich gönne es voll krass Chris Paul. Ich freue mich,
wenn der dann den Ring gewinnt. Alter. Ja, Mann, ihr habt ja dieses Video gesehen, wo er beim Coach im Arm lag. I have to come down. Ja. You're going to the finals, man. Und ja, das, Mann. Ich Gänsehaut. So. Das ist so total geil. Ich bin voll emotional bei dem jetzt. So. Und aber ich niemals mit den Suns gerechnet hätte. Also ich bin voll. Unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ja. Aber bei mir waren es die Knicks, die in den Playoffs waren. Deswegen sind die 2021er Playoffs für mich halt episch. Nach 10 Jahren. Es gibt diesen einen geilen Sportkommentator, der so durchgedreht ist, wo irgendwie um die Spielergebnisse gab. Und er sagte so, letztes Spiel, hey, Moment, über die kannst du spielen. Aber die New York Knicks sind in den Playoffs. Und meint so, dreht so komplett durch. Das habe ich so gefühlt.
Ja, ist auch krass, Mann. Ich freue mich. Also wie gesagt, ich finde es heftig, dass so dieses Jahr einfach mal wieder Schwung in die NBA kam. Ich fand, letztes Jahr kam schon wieder geil Schwung rein, also auch durch die Bubble, dass du so gefühlt hast, dass so andere Teams auf einmal gut waren. Es haben ja auch die Spieler selber gesagt, dass sie gesagt haben, so in der Bubble waren auf einmal Leute krass, die vorher irgendwie nie so wirklich aufgefallen sind und die dann auf einmal so mit den Teams durchgerissen sind. Und jetzt, wo wieder alles normal geworden ist, hast du halt auch wieder Teams, die so auf einmal durchreißen. Und ich bin gespannt so auf die Finals jetzt und bin auch gespannt auf die nächste Season, was sich da tun wird. Ich glaube, jetzt wird auch viel getradet nächstes Jahr. Und ich bin auf jeden Fall happy, aber ja, ich gönne beiden Teams. Das erste Mal, dass ich wirklich sage, es gibt kein Team, wo ich sage, dem gönne ich es mehr als den anderen. Also einer Person gönne ich es am meisten, Chris Paul, weil ich finde, der verdient auf jeden Fall als Spieler einfach einen Ring. Aber ich gönne es beiden Teams gleich, weil ich finde, Giannis zum Beispiel hat jetzt auch eine Chance, einen Ring zu gewinnen. Und ich glaube, für ihn und seine Karriere und für seine Laufbahn ist es auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Step und auch wichtig, dass er die Finals gewinnt, weil ich mir nicht sicher bin, ob er die nächsten paar Jahre, gerade wenn jetzt auch viel getradet wird, ob er da auch nochmal so in die Finals kommen wird wie dieses Jahr. Mhm. Und von daher ist es so wirklich so beiden gleich gegönnt. So Chris Paul, glaube ich auch, wenn er es diesmal nicht schafft, wird er danach auch keinen Ring mehr gewinnen. Und bei Giannis wird es auch schwierig so, dass er die nächsten Jahre dann auch nochmal so durchpowert. Deswegen ist es beiden gleich viel gegönnt, aber Chris Paul wäre schon schön nach all den Jahren. So, der ist eine Legende.
Du bist ja Lakers-Fan, bekennender, rappst das ja auch öfter. Ich glaube, Verbindung kommt ja über deine Familie, richtig, über deinen Vater. Das ist ja schon früh auf.
Ja, mein Vater hasst aber die Lakers. Ne? Mein Vater ist, obwohl er in L.A. auf so L.A. born, also raised ist, nicht born, aber raised, ist der hasst die Lakers. Der nennt immer die L.A. Fakers. Also der hat so einen richtigen Hass auf die Lakers. Aber ich habe so durch Kobe und die ganze Geschichte der Lakers einfach so L.A., die Verbindung zu L.A. und auch damals so in meiner Jugend war Kobe so mein Lieblingsspieler. Dadurch ist die Verbindung von mir zu den Lakers da. Aber jetzt natürlich LeBron, war schön, dass der jetzt auch zu Lakers gegangen ist. Aber ja, Mann, ich bin schon so auf jeden Fall Lakers-Fan, aber ich bin generell Basketball-Fan. Ich habe gar nicht so einen krassen Club, ehrlich gesagt, wo ich sage, zu dem stehe ich jetzt zu 100%. Ich mag einfach Basketball, ich mag Spieler. Es gibt einzelne Spieler, die ich sehr, sehr gerne spielen sehe. Dwayne Wade habe ich früher sehr gerne spielen sehen. Wie gesagt, LeBron natürlich, Kobe. Es gibt so einzelne Spieler, Allen Iverson und so. Ne? Es gibt immer so einzelne, die ich mir rausgepickt habe, wo ich gesagt habe, boah, der und der war krass. Den habe ich gerne spielen sehen, aber ich habe mich jetzt nie so einen Club zugeordnet, dass ich jetzt so Fan-Merch zu Hause habe oder sowas.
Das ist richtig spannend. Das haben wir wirklich jede Folge so, dass wir genau das beobachten, dass wir in Deutschland ja eigentlich so sind, du bist Fan von einem Verein, wirst da so fast meistens auch reingeboren und kommst dann in Anführungszeichen nicht mehr raus. Ja, während das im Ami-Sport, US-Sport eher so haben, du bist von einzelnen Spielern in so Phasen. Wie ist das bei dir? Oder weißt du noch, was so der erste Spieler war, den du cool fandest?
Ja, natürlich Michael Jordan. Das war so meine Kindheit. Michael Jordan war so das Erste, was ich so damals so halbwegs mitgekriegt habe. Und natürlich der ganze Schuhhype und sowas und diese ganze Nike-Geschichte. Michael Jordan war für mich der erste Spieler, den ich mitgekriegt habe. Dann kam so die Kobe-Iverson-Ära. Das war dann so, wo ich wirklich das erste Mal so richtig bewusst Basketball wahrgenommen habe und auch selber zum Basketballspieler mutiert bin und dann probiert habe, die ganzen Moves und so zu kopieren. Und das war eigentlich eher meine Ära, so Kobe und Allen Iverson.
Du warst ja auch wirklich faktisch sehr erfolgreich im Basketball. Du hast ja auch erzählt, dass du in der Jugendnationalmannschaft unterwegs warst. Hat sich irgendwas für dich verändert, dadurch, dass du selber gespielt hast, wie du so Spiele andere gesehen hast, du mehr erkannt hast, okay, der ist wirklich richtig gut oder der Move, der sieht eigentlich nur im Fernsehen so krass aus oder es kommt eher vom Team?
Ja, also als Basketballspieler hast du definitiv ein bisschen mehr Einblick in Basketball und so, aber in der NBA ist eh so gut wie jeder Spieler krass oder auf einem übermäßigen Niveau, sonst würde er da gar nicht so reinkommen. Aber klar, also du hast angefangen, manche Moves zu kopieren. Es gab Signature-Moves von Spielern, so wie von Jordan, irgendwelche Dunks, die man sich gemerkt hat, von der Mittellinie ab, Mittellinie sage ich, von der Freiwurflinie springen und danken und so 360-Dunks und dies und das. Mein Ding war halt immer danken. Ich war so der Typ, der immer gerne zum Korb gezogen ist, gedankt hat und so. Es gab andere Leute, die waren eher so Fans von, weiß ich nicht, von einem Kobe oder so, von seinem Jumpshot oder von Dreierwürfen und so. Ich selber war immer so die Maschine, so nach vorne gehen, danken, so. Also auch so, wie ich früher gespielt habe, war ich auch derjenige, der immer gut in die Zone reingegangen ist. Wurde dann auch im Verein zum Center degradiert, in Anführungsstrichen von Power Forward. Musste dann immer unterm Korb stehen, weil ich so groß war für mein Alter damals. Und dann war das dann auch mit dem Dribbeln und Dreierwerfen und Flügeln und so, war dann alles bei mir vorbei. Dann ging es nur noch um unterm Korb aufposten, punkten und alles drum und dran.
Es ist aber total geil, weil eigentlich die Position sich über die Jahre dann so krass entwickelt hat, dass du von deiner Größe ja jetzt, ich weiß nicht, relativ ideal auch auf eben den Flügelpositionen hätte es stattfinden können, ne?
Also voll, meine Größe ist jetzt Standard für Flügel. Jetzt sind so Center-Spieler teilweise 2,14 Meter oder ähnliches. Ja, ja. Und ich bin klein im Gegensatz zu denen. Ja. Also wenn ich jetzt so manchmal auf dem Freiplatz bin und so mit jungen Spielern spiele, die alle so, weiß ich nicht, Anfang 19, so 20 sind, die sind dann alle schon so 2,04 Meter, 2,5 oder 2,10 oder sowas groß und so halt sehr schlaksig und lang. Und die spielen dann teilweise so Flügelpositionen. Ich denke so, krass, Alter, so das. Früher, als ich in dem Alter war, war das so unvorstellbar. So, da hätte niemals jemand gesagt, so, du kannst Flügel spielen. So, bei mir war immer Center. So, oh, du bist 1,98 groß, du bist Center. So, ich so, boah, Alter, würde mich verarschen. Und dann habe ich halt auch damals meinen Wurf und so leider ein bisschen gehen lassen, weil ich halt in Spielen und alles drum und dran nicht mehr so viel werfen konnte. Und dann hat der Jumpshot halt leider ein bisschen drunter gelitten.
Du warst auch, man sieht ja bei dir auch öfter, du gehst noch, also in sozialen Netzwerken sieht man, du bist immer noch regelmäßig auf Freiplätzen unterwegs.
Voll.
Selber am Spielen. Und das Spiel verändert sich auch gerade, also wenn du es gerade sagst, so Center total verändert oder auch wenn du jetzt dir anguckst, Damian Lillard oder Curry natürlich oder so ein Trey, die knallen mittlerweile die Bälle vom Logo rein, hat man das Gefühl.
Ja.
Wie findest du da die Entwicklung so im Spiel?
Es macht Spaß, also ich weiß, wo Steph Curry kam, das war so ein krasses Ding, Alter, wo der um die Ecke kam und nur noch so Dreier geworfen hat, er und Klay Thompson, wo die da um die Ecke kamen mit den Golden State Warriors, das war schon so ein Game Changer. Also ich fand, Steph Curry war in der NBA der letzte, für mich persönlich große Game Changer nochmal, der so da nochmal so einen Schwung reingebracht hat, insofern, dass da viel auf Dreier und krasse Würfe und sowas nochmal kam. Und seitdem ist das Spiel halt, hat sich das nochmal so in die Richtung sehr, sehr stark verändert. Du hast viele junge Spieler, wie du gerade schon gesagt hast, die jetzt auch kommen und genau dasselbe machen und so. Und das ist geil zu sehen, das macht auch Spaß. Also es hat mir damals auch eine Zeit lang Spaß gebracht. Ich fand es ein bisschen überzogen, wo die dann KD damals geholt haben und das dann so ein, es war so wie bei Space Jam, diese Monsters, wenn die sich so ein Monster-Team zusammengestellt haben mit super Talenten und einfach nur noch durchgerannt sind. Ab dem Punkt war es ein bisschen langweilig, aber ich finde, wie gesagt, so diese Ära und diese Änderung in der NBA ist geil zu sehen. Also, dass da dieses Spiel sich auch in die Richtung jetzt so entwickelt hat, dass da viel mehr Leute sind, die genauso spielen wie die Jungs.
Weißt du, dass mich die Ära um Shaquille O'Neal und das Center-betonte Spiel und du hast im Prinzip nur jemandem den Ball ein bisschen per Lob unter den Korb geworfen, der eh größer und schwerer war und deshalb Punkte gemacht hat, das hat mich ein bisschen abgeturnt. Da hat mich Basketball ein bisschen verloren und ich war eher bei den kleinen wilden Außen schon immer. Yeah. Mein Spieler war immer John Starks bei den New York Knicks damals, der immer gegen Jordan verloren hat. Und genau dieses Steph Curry-Ding, das war so krass zu sehen, auch in so Highlight-Videos, wie der einfach von überall getroffen hat. So,
so freche Würfe genommen hat, so freche Würfe reingebrettert hat.
Die sich einfach nicht gehört haben über gefühlt 80 Jahre Basketballgeschichte. So.
Wo du so geguckt hast und du so dachtest, Alter, jetzt nimmt der den Wurf auch noch so ganz frech 3 Meter hinter der Mittellinie.
Ja, genau das.
So, weißt du, so mit zwei Leuten, die ihn decken. Und er trifft das Ding aber dann noch swish, so mäßig, weißt du, das war schon krass zu sehen.
Und dann immer sein fettes Grinsen und immer diese Schiene hier so halb im Mund und so ein bisschen lächeln.
Und so.
Das Ding war schon, das, also bin ich voll bei dir, ich fühle alles, was du gerade sagst.
Voll. Und das so, es macht schon Spaß auf jeden Fall, aber du merkst halt auch. Also ich merke jetzt auch bei der jüngeren Generation, wenn ich mit dem Basketball spiele und so, die wollen halt jetzt auch alle das sein. Also die versuchen dann auch alle diese Steph Curry-Moves zu machen, diese ekligen Dreier zu nehmen, so 1 Meter hinter der Mittellinie oder 2 Meter und so weiter und so fort. Also du merkst, so die jungen Spieler entwickeln sich auch alle dahin, dass die versuchen halt genau das nachzumachen. Und dieses Center-Spiel, was du gerade gesagt hast, das gibt es gefühlt, glaube ich, gar nicht mehr wirklich. Also nee. wenig. Im europäischen Basketball gibt es das noch, so mit Systemspielen. Aber so NBA und gerade diese ganzen Young Bucks, also die jetzt alle kommen, die sind sehr, sehr Freestyle-mäßig auf dem Feld unterwegs.
Ja, Peter, jetzt musst du als Experte wieder kurz hier. Du bist ja der Faktenmann immer von uns beiden. Ich weiß nicht, ob du das... Wie heißt nochmal dieser Junge, ich glaube, der ist vor 2 Jahren über den Draft reingekommen, der einfach aussieht wie so ein großes, schwarzes...
Also Zion Williamson.
Ja, genau. Zion Williamson, genau. Der einfach nur so über Masse und wo er eigentlich überhaupt nicht irgendwie für die Position gemacht ist, für die er jetzt aber perfekt ist, wo ich dann irgendwie gelesen habe, dass er deshalb auch nicht so durchstartet, weil sein Körperbau gar nicht für die Position gemacht ist. Also rein genetisch. So, da wird's halt krass, weil sich da so Mächte verschieben im Moment.
Ja, Zion ist halt ein sehr, sehr krasser Spieler. Ja. Der ist halt körperlich auch sehr stark. Das Problem bei Zion ist halt die Verletzung, die er am Anfang hatte, dass er so ein Stück weit erstmal raus war, als er in die NBA reinkam. Und ich glaube, dass das halt manchmal so ist, so dass die Erwartungen und das, was du als Spieler so für den Druck auf den Schultern hast, manchmal viel größer sind als das, was du liefern kannst. So als Zion reinkam, hat jeder gesagt, das ist der neue LeBron und so weiter und so fort. Die sind eine Monstermaschine und der Körperbau, der kann dunken, der kann dies und das. Und im College-Basketball war der halt mit seinem Körperbau völlig überlegen, beziehungsweise in der Highschool war der so von seiner Statur allen überlegen, aber in der NBA ist seine Statur halt, weißt du, wenn da Typen sind, die dann nochmal 2 Köpfe größer sind als du und dann auch kräftig gebaut sind und dein Gewicht haben, dann ist die Statur halt nicht mehr das, was sie in der Highschool war. Und deswegen ist das halt schon ein anderes Ballgame und da musst du dich als Zion schon anpassen. Und ich glaube, für den war das auch schwierig, erstmal Fuß zu fassen in der NBA und sein richtiges Setting für sich zu finden und zu sagen, okay, was ist das, was ich hier machen soll. Und ich glaube, der hat immer noch ein bisschen damit zu kämpfen. Und es ist halt schade so. Und wie gesagt, wenn du von vornherein so einen Druck auf den Schultern hast, dass jeder dich als den neuen LeBron betitelt, die Leute so viel von dir erwarten, dann kannst du halt nur untergehen unter dem Druck. Weißt du, das ist so schwierig, da bei jemandem, der gerade auf dem Peak seiner Karriere ist, mit dem gleichgesetzt zu werden am Anfang deiner Karriere. So, weißt du, das ist so immer so fast schon impossible.
Voll, genau wie du sagst, ne? Alles so Erwartungssache. Der kam aus dem College, war ja auch erster Pick, ist dann nach New Orleans gegangen, die gerade wiederum zu den Lakers ihren Star geschickt hatten, Anthony Davis, und dann leider direkt verletzt. Und genau, im College war der, da ging ja, glaube ich, Karten weg zu seinen College-Spielen, die waren teurer als jedes NBA, jede NBA-Karte, so ein paar tausend Dollar, weil alle den Typen mal sehen wollten.
Hat ich gehört, dass die NCAA jetzt erlaubt hat, dass die Spieler Deals machen können und
richtig
so?
Richtig spannend,
College-Spieler, ja, ist ja krass. Ich habe gestern gelesen, der Sohn von Master P hat 2 Millionen Deal gemacht.
Ach, das jetzt müsst ihr mich einholen, das habe ich nicht mitgekriegt. Bevor wir hier zu fachdetailliert werden, erklär das mir kurz.
Kann ich kurz machen. Also an sich ist ja so, in den USA bist du ja auf dem College und nebenbei auch Spieler und du durftest bisher, weil du eben hauptberuflich Student sein solltest oder sein musst, kein Geld mit deinem Namen machen und deiner Marke, deiner Identity, wobei du ja derbe wertvoll bist. Du gibst ja auch deinem College Identität und alles. Und das war dann auch so, dass teilweise gab es dann irgendwelche Athleten, die hatten dann einen YouTube-Channel und wenn dann da Werbung drauf lief, dann sind die suspendiert worden. Oder du hast dann irgendwie so Geschenke angenommen, direkt raus. Und das wurde
bei gelockert. LeBron damals gab es da so ein Dings, so ein Riesenskandal, als der noch in der Highschool war und so, dass der angeblich Geld angenommen hat. Und ich glaube, bei Iverson gab es sowas auch. Und da gab es immer so kleine Geschichten, so von wegen, die haben angeblich von jemandem so, wurden die so gebribed, so mäßig geschmiert mit Summen und so, dass die da Artikel anziehen oder dass die da Werbung machen oder dass die auf das und das College gehen sollen oder ähnliches. Und ja, wie gesagt, in der Vergangenheit war das verboten, dass die halt mit Geld hantieren durften. Und jetzt hat die NCAA das erlaubt, dass die Spieler quasi Geld entgegennehmen dürfen und dass die halt Deals und sowas machen können mit ihrem Namen. Und ja, Master P, sein Sohn, ist, glaube ich, einer der ersten Athleten, der jetzt so einen 2-Millionen-Dollar-Deal abgeschlossen hat.
Ah, krass. Umso spannender. So.
Was ja auch nur gut ist, weil weiß ja nicht jeder, ob er gedraftet wird. Und dann, du machst halt 3 Jahre im College-Sport, kannst dir vor allem im Football viel verletzen. Und dann hast du dann anfangs, also hast ja kein Geld dafür bekommen und deinen Körper so ein bisschen dagelassen. Und jetzt gibt's auch schon diese Witze von wegen so LSU, eins der riesen Colleges zum Beispiel, dass dann bald auf dem Parkplatz stehen dann nicht mehr so ein paar Ford Mustangs, sondern nur noch irgendwie Maybachs, weil die haben dann ja auch alle unfassbar große Followerzahlen auf Instagram etc. und können da echt einfach gut mit Geld verdienen.
Voll, voll, die sind schon alle, die haben schon ausgesorgt, bevor die überhaupt in die NBA kommen, Alter.
Crazy. Zeigen, aber ja. Bisher war es ja, früher war es ja eigentlich immer so, dass dieses in die NBA kommen so ein bisschen war wie vorher, musst du quasi deinen Scheck erstmal ein bisschen selber bezahlen und musst auch ganz lange erstmal für nichts, weil du weißt ja, dann bist du da und dann wirst du 500-fach entlohnt. So, und dieser Deal scheint ja ein bisschen aufzubrechen gerade.
Ja, wobei ich das auch cool finde, weil ich meine, die harte Realität ist, es gibt krasse Basketballspieler, aber nicht jeder schafft es in die NBA. Und ich glaube, auf dem College bleiben wahrscheinlich auch nochmal sehr, sehr viele auf der Strecke, die einfach sehr, sehr viel Talent haben. Und wenn selbst die so ein bisschen Deals kriegen, dass sie Geld reinkriegen oder ähnliches und vielleicht damit auch nebenbei kleine Sachen aufbauen können, geschäftlich oder ähnliches, ihre Familie versorgen können, ein Haus kaufen können für ihre Familie und so, dann ist das schon alles so, da weißt du, dann hat sich das gelohnt. So, da musst du, ich glaube, der Hunger wird bei einigen weggehen, dass die sagen, okay, dafür muss ich jetzt nicht mehr in die NBA so mäßig, wenn ich hier schon auf dem College jetzt die letzten 2 Jahre 10 Millionen gemacht habe, mal doof gesagt, so, dann wird vielleicht der ein oder andere seinen Hunger verlieren, in die NBA zu kommen, aber andererseits wird es auch vielen helfen, einfach ihre Familie zu ernähren und einfach auch die harte Arbeit, die sie reingesteckt haben, sodass es nicht für nichts ist, so wenn die Karriere nicht in die NBA geht oder so und du halt zum Beispiel in Anführungsstrichen nur in irgendein europäisches Team reinkommst, wo du halt so ein kleines Salary hast oder so, dann hast du wenigstens auf dem Weg trotzdem vorher schon noch ein bisschen was gemacht, dass du halt anlegen kannst.
Ja, schaust du dir eigentlich auch außer NBA noch andere Ligen an? Also du hast ja eben schon UFC gesagt, aber zum Beispiel auch NFL. Mhm.
Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm. Ich gucke manchmal einen Super Bowl oder sowas, wenn Super Bowl-Spiele sind, aber ich habe das nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe früher ein bisschen was geguckt, aber leider nicht mehr. Jetzt, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, Nico.
Wie gemacht dafür, Alter? So einfach das. Generell. So, dass das Thema, also eigentlich müssen wir dich damit reinholen in die Welt. Bin ja so hier seit ein paar Jahren.
Wolltest du schon mal? Ja. Kannst du dich erinnern?
Ja,
als wir eigentlich nach Amerika fliegen wollten, aber ja, genau. Alles zeitlich nicht geklappt hat. Ja, ja, zum Super Bowl. Da wurde auch die Reise, glaube ich, abgesagt oder so. Oder irgendwas war da. Ich weiß nicht mehr. Du wolltest einmal mit mir gehen, da bist du mit Casper oder so geflogen, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe. Und dann war noch ein zweites Mal und da wurde es aber, glaube ich, dann abgesagt oder irgendwas war da.
Sag mal so, du bist ja immer eine Option, die ich gerne in der Tasche habe, weil ich, also ich kann es ja hier mal so öffentlich sagen, über 100 Jahre Hip-Hop-Szene gibt es ja schon Menschen, von denen ich, die ich kenne, also ich habe den einen oder anderen Rapper kennengelernt in meinem Leben und ich habe da noch ein paar kennengelernt, von denen ich weiß, okay, mit denen kann man auch mal geile Projekte zusammen machen, weil sie coole Typen sind. Und ich weiß, ich kann mit denen auch von A nach B gehen und das funktioniert. Und da bist du natürlich immer auf der Liste drauf. Und deswegen wären wir ja auch beinahe schon irgendwo hingeflogen. Aber ich hatte immer gedacht, dass du da doch noch mehr drin steckst, so ein kleines bisschen. Denn
ja,
so Peter und ich sind schon, ja, aber Peter und ich sind schon Kandidaten, die ab September wieder jeden Sonntag ab 19 Uhr, egal was in unserem Privatleben sonst vorliegt, von 19 bis 1 Uhr nachts Scott Hansen dabei zugucken, wie er National Red Zone moderiert.
Ja, bei mir ist das, guck mal, ich gucke voll oft zu ESPN, News und sowas, so Stephen A. Smith und diese ganzen Sachen und sowas. Ich verfolge das voll und gucke auch immer, was die berichten, was die sagen, worum es da geht oder Shannon Sharp oder so und versuche diese ganzen Sachen so ein bisschen auf dem Schirm zu behalten. Aber mir fehlt einfach die Zeit, mir diese ganzen Ligen ehrlich gesagt anzugucken, also NFL und ähnliches. NHL zum Beispiel interessiert mich gar nicht, so Eishockey und so ist gar nicht meine Welt. Baseball finde ich total totlangweilig. Also Baseball ist für mich der langweiligste Sport, den es gibt irgendwie. Verstehe ich gar nicht, warum die Leute da so krass abgehen. Und Football finde ich geil, aber Football fehlt mir halt einfach die Zeit neben Basketball. Also wenn ich jetzt Football und Basketball gucken würde und dazu noch UFC und dann noch Musik machen soll und ein Privatleben führen soll, das funktioniert alles nicht. Also das ist leider nicht. Von daher versuche ich da so ein bisschen die Highlights und ab und zu mal einen Super Bowl oder so zu gucken. Aber NBA ist so meine Leidenschaft, also dafür brenne ich halt einfach.
Geht deine Leidenschaft eigentlich auch so weit, dass du da eine Sammelleidenschaft entwickelt hast, für zum Beispiel Trikots oder wenn du von einzelnen Spielern redest, hast du da auch so ein paar Sachen, die dir heilig sind? Du sitzt vor einem Regal mit wahrscheinlich vielen Sachen, die dir wichtig sind. Würde da auch ein Basketball-Trikot mal landen?
Nee, Mann, ich habe da einfach ehrlich gesagt so, das Regal hier ist so voll mit Geschenken teilweise, die ich gekriegt habe und einfach viele Bücher und sowas auch, die ich lese oder die ich mir angucke oder sowas. An sich eine Sammelleidenschaft bei Basketball, also Trikots habe ich auf jeden Fall einige, von Penny Hardaway Trikot bis hin zu sogar Dirk Nowitzki oder ähnliches. Ich habe wirklich super, super viele Trikots hier zu Hause. Also die trage ich auf jeden Fall gerne. Ich habe auch NFL-Trikots. Ich habe zum Beispiel auch ein Battle-Trikot von Allen Iverson, sein NFL, sage ich, sein Football-Trikot von Battle. Der war ja der einzige Spieler, der sich aussuchen konnte, ob er NFL oder NBA-Karriere macht, weil er so krass war an beiden, Allen Iverson. Und er ist ja dann in die NBA gegangen und zum Beispiel sein Football-Jersey habe ich auch. Also einzelne kleine Sammlerstücke oder Stücke habe ich auf jeden Fall, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der so alles an sich zu Hause so gesammelt hat und so. Nee, also keine Ahnung, da bin ich auch wieder so ein bisschen raus. Ich mag es, ein paar Trikots zu tragen, gerade im Urlaub und sowas. Mir ist im Urlaub was Krasses passiert. Ich war im Urlaub und hatte mein Tim Hardaway Trikot an und dann bin ich so am Pool lang gelaufen und dann kommt ein Typ zu mir und sagt so: Hey, es ist Tim Hardaway und so, das ist Throwback Jersey. Ich so: Ja, Mann. Und dann sagt er so: Mein Cousin ist sein bester Freund. Und ich sage: Echt, ja? Und er so: Ja, Mann. Und dann kam sein Cousin gerade aus dem Hotel raus und er so: Guck mal, er hat das Trikot an. So. Ich so: Ah, krass. Und dann hat er Tim Hardaway kurz gefacetimed und dann haben wir so: Hey, what's up? Und so bla. Und er hat sich voll gefreut, dass ich das Trikot an habe. Und ich war so: Ey, krass, geil. Es war ein cooler Moment einfach so, dass ich das Trikot irgendwie mit im Urlaub genommen habe, dass so durch Zufall am Pool getragen habe und dann lustigerweise den besten Freund von Tim Hardaway kennenlerne. Und der den mal kurz facetimed und sagt: Ey, hier läuft einer aus Deutschland mit deinem Trikot, was so Throwback-mäßig noch, was er trägt, was der so anhat und läuft immer kurz am Pool vorbei und ich chill hier so durch Zufall so. Also was das so für ein komischer Zeitablauf war, dass ich genau zu der Zeit im Urlaub war, wo die Typen auch genau da waren und wir so zusammengekommen sind und ich genau das Jersey anhab, wo wir beide am Pool sitzen. Also das war voll lustig. Und ja, Mann, sowas sammle ich auf jeden Fall. Diese Throwback-Jerseys mag ich
Ja,
sehr,
nice.
sehr.
Ey, habt ihr irgendeiner von euch mal versucht, sich aktuell ein Michael Jordan-Trikot zu kaufen?
Nee, wieso? Sind die so schwer zu kriegen?
Ja, es ist so absurd. Es gibt ja diese eine Marke, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die wieder auflegen können.
Mitchell und Ness, meinst
Ja,
du was?
genau, Mitchell und Ness. Und ein Kobe Bryant und ein Jordan-Trikot. Und ich hatte irgendwie einen Flash, ich weiß gar nicht warum. Doch, war das nicht auch in irgendeinem Format? Auf jeden Fall bin ich irgendwo darauf gekommen, dass ich mir Basketball-Trikots kaufen wollte. Und dann bin losgezogen. Hab mir ein aktuelles New York Knicks-Trikot gezogen, weil die halt in den Playoffs waren, zum ersten Mal seit 100 Jahren. Und dann bin ich einen Schritt weiter gegangen, hab gedacht, ich kaufe mir mal ein Jordan-Trikot.
Und
Tja,
keine Chance.
$250. Mission Miss.
Krass.
Krass,
Und
krass.
ich dachte so, okay, das ist schon eine Menge Holz, aber die Leute scheinen es zu kaufen.
Ja, also es gibt ja die Throwback-Jerseys, die so authentic sind, die so einen krassen Stoff haben und auch wo die Buchstaben und die Zahlen und so krass raufgenäht sind, die sind dann hochqualitativ einfach. Die sind definitiv so teuer. Also ich glaube, die fangen bei 150 bis 250 irgendwie so an, je nach Spieler. Und dann gibt es halt diese günstigeren, wo du so mäßig das so raufgeprintet hast. So. Und die sind dann so teilweise bei 70, 80 Euro oder sowas. Aber da teilweise sogar noch günstiger bei anderen Spielern. Aber ja, Mann, diese richtig authentic Throwback-Jerseys, die sind schwer, Alter. Die sind aber auch qualitativ dann. Aber die kannst du zum Beispiel nicht zum Spielen anziehen, weil die Buchstaben und so, das ist so fett geprintet, dass wenn du einmal darin Basketball spielst, schwitzt du wie ein Tier. Also da sind die günstigeren schon besser.
Hast du das vorgehabt, Nico?
Nee, Basketball spielen. Die Karriere habe ich schon lange, lange gehen. Ich habe hier einen kleinen Court bei mir um die Ecke, wo ich ab und zu mich mal hinbegebe. Aber ich habe so für mich so kleine Life-Goal-Bucketlist, ne? Venice, auf diesen Dingern da, wo auch White Man Can't Jump und so gedreht wurde, diese Basketball-Courts da direkt am Pier. Da habe ich gespielt, da war ich für Viva Con Agua in L.A., habe ich hier bestimmt schon mal erzählt. Und bin morgens dahin gelaufen, habe mir so einen Fruit Juice Punch gekauft, also so einen fresh gemachten, so für $10, so ein Bucket, richtig dickes Ding, im Sonnenaufgang, weil ich nicht pennen konnte wegen Jetlag, mit einem Basketball, der bei uns im Airbnb lag, und bin dahin und habe mich da alleine hingestellt und habe Bälle geworfen.
Geil.
Was total geiler Flash war, ich hatte halt eine 1 von 10er Quote, ne, die ich auch niemals öffentlich bestätigen werde, falls mich jemand darauf anspricht. Habe ein gutes Video von mir gemacht und ich hatte eine gute Zeit. Und habe dann den Fehler gemacht, dass ich mir zu ein paar Leuten noch am Ende, als dann ein paar andere von Viva Con Agua noch da waren, auch ein paar Spiele gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, dass es einfach albern ist, was du hier machst. denn das sollte ich nicht mehr machen, mich Competition auf dem Court mit Leuten geben.
Ach, das ist einfach nur, du musst nur regelmäßig spielen, dann geht's auch. Ja. Bei mir, ich sag das auch jedes Jahr, weil ich dann auch so ein paar Monate habe, wo ich dann aussetze, zum Beispiel beim Winter und Frühling und so, da bin ich dann manchmal, oder mir fehlt dann auch die Zeit, mal in Hallen oder so regelmäßig reinzugehen, oder ich finde dann keine Open-Gym-Halle. Und wenn ich dann im Sommer wieder anfange, denke ich auch immer, boah, Alter, jetzt mit diesen ganzen jungen Spielern, die ja alle aufs Feld kommen, alle mit ihren 17 bis 20 mit ihrer Pferdelunge, und ich muss gegen die alle ankommen und, weißt du, gegen die spielen. Und dann denke ich auch jedes Mal, bei den ersten zwei Tagen, wo ich spiele und den Todesmuskelkater habe, denke ich auch, boah, warum habe ich mir das angetan? Warum habe ich versucht, da mitzuhalten? Aber wenn ich dann so 3-4 Wochen am Stück regelmäßig spiele, so zweimal, dreimal die Woche, dann kann ich die auch alle nach 3-4 Wochen, halte ich da mit und ziehe manche auch ab. So auf easy. Ist einfach nur die Regelmäßigkeit, glaube ich, wie oft man spielt und wie oft man sich daran hält. Die Jungs sind halt alle, die ganzen Jungspieler, die gehen halt fünfmal die Woche Basketball spielen. Mhm. Alter, das, weißt du, die haben die Zeit, fünfmal die Woche zu spielen. Das ist was anderes, als wenn ich da ein-, zweimal die Woche aufkreuze.
Seid ihr immer die üblichen Verdächtigen dort? Oder gehst du immer hin und guckst, wen du da triffst und dann läuft es wieder ein bisschen anders?
Ich kenne mittlerweile viele Spieler so vom Freiplatz, die mich ja sowieso auch durch die Musik und so kennen, mhm, und gerade die Jüngeren und sowas. Und dadurch habe ich mich mit einigen so angefreundet über die Zeit, spiele dann ab und zu mal mit dem Basketball. Und dann stoßen auch ab und zu immer mal wieder neue Spieler dazu. Also ich bin auch nicht scheu, irgendwie auf öffentlichen Plätzen zu spielen, so in Berlin oder in Frankfurt war ich auch schon, wo ich da war mit den 385 Jungs aufnehmen, war ich da auch schon in Frankfurt auf dem EZB-Platz öfter spielen und so. Die Jungs da kennen mich jetzt auch schon mittlerweile, weil ich da ein paar Mal gespielt habe. Ich bin da, also habe da gar keine Scheu, so da mich irgendwo hinzustellen und gegen Leute zu zocken.
Trikus, hast schon gesagt, sammelst du nicht so aktiv, wie ist es bei Jordans? Hast du da ein Lieblingspaar, auch wenn es ums Spielen geht?
Ich sag dir ehrlich, mit Jordans spiele ich gar kein Basketball.
Hm. Das wäre auch eine Schande.
Ja, nee, das Problem ist, ich sag dir ehrlich, ne, also ich bin jetzt ganz ehrlich, die Qualität bei den Jordans hat, was Spielen anbelangt, leider ein bisschen nachgelassen. Zumindest bei den Retro-Schuhen. Bei den neueren Jordans, die alle gemacht werden, also ja, doch, eigentlich habe ich bis vor kurzem sogar mit dem Jordan 34, glaube ich, gespielt, Basketball, und habe mir jetzt wieder neue Schuhe geholt. Aber an sich, die Retro-Schuhe und so zum Beispiel, die sind eher so Lifestyle-Schuhe mittlerweile geworden. So, die haben zwar noch den Look von den Basketballschuhen, aber von der Sohle, von dem Innenleben und sowas, finde ich die einfach für mich und meine Größe nicht bequem zum Spielen. So, ich kriege da halt Fußschmerzen, wenn ich mit denen spiele. Deswegen muss ich irgendwie immer den perfekten Schuh finden. Und mit Jordans spiele ich, wenn überhaupt, mit den neueren, also den 34er oder den 33er oder sowas. Die hatte ich, glaube ich, so zum Zocken mal. Und mit denen habe ich gespielt und ansonsten so KDs habe ich ab und zu zum Spielen gehabt. Kyrie-Schuhe hatte ich auch schon gehabt zum Spielen. Ja, Mann, so, ich gucke mal so bei den Spielern, ich gucke mal, welcher Spieler so meine Größe und mein Körpergewicht hat oder welcher Spieler vielleicht noch größer ist wie ich so, mhm, und mit welchen Schuhen die spielen, und dann nehme ich die. LeBrons hatte ich zum Beispiel auch schon. LeBrons waren auch sehr, sehr gut zum Spielen. Ich brauche immer so Schuhe, die so mein Gewicht gut aushalten, damit ich so, weil bei den leichten Schuhen kriege ich halt so Knieschmerzen und sowas, wenn die nicht gut für Basketball gemacht sind. Ja, Mann, aber zu deiner Frage, ich sammle. Also so Lifestyle-Jordan-Schuhe, boah, ohne Ende, habe ich meine ganze Wand voll mit Jordan-Schuhen leider. Sehr, sehr viel Geld verplempert für Schuhe, Alter, die ich zum Teil gar nicht bis heute nicht mal angezogen habe, die einfach nur in irgendwelchen Kartons drin sind, weil ich sie haben wollte.
Als werden die auch getragen? Also werden sie nicht getragen alle?
Nee, teilweise nicht. Guck mal, ich sag dir ehrlich, bei mir war das so ein Tick, wo ich klein war, wollte ich die Schuhe immer haben. Ich habe den Fernseher gesehen, ich habe so Jordan-Schuhe gesehen und die ganzen Spiele und so. Und als Kind wollte ich das haben und wir konnten uns das nicht leisten. Meine Mutter war halt alleinerziehend, hatte nicht das Geld, mir die Schuhe zu kaufen. Die waren ja teilweise dann auch viel zu teuer, alles drum und dran. Und als Kind war das immer so ein Wunsch. Und irgendwann, wo ich dann selber Geld verdient habe und das Geld hatte, mir die Schuhe zu holen, bin ich halt durchgedreht. Da hatte ich dann irgendwann den Tick, so dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich den kaufen, den von einem Reseller kaufen und so weiter und so fort. Dann habe ich angefangen, mir diese ganzen Schuhe nach und nach zu kaufen und habe dann aber die Hälfte davon gar nicht getragen, so, sondern die stehen hier rum, weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt habe ich die, aber die sind so wertvoll, die Schuhe, ich kann die jetzt nicht tragen, was voll der Quatsch ist. So, ich kaufe dann den Schuh und trage den nicht, weil ich dann denke, oh, der hat mittlerweile einen Wert von 1.000 Euro oder 1.500 Euro oder 2.000 Euro. Wobei es halt, er ist ein verdammter Schuh, so scheiß drauf. Weißt du, was ich meine? Also, die sind dafür da, um sie zu tragen. Aber ja, leider habe ich diesen Tick in meinem Kopf und ich habe von Jordan Supreme bis zu Jordan Elvan, Gamma Blue bis zu den ganz Weißen und so weiter und so fort, habe ich alles hier.
Nico, klingt ein bisschen wie das, was du auch beschreibst, ne? Erst Jordans kaufen und dann irgendwann denkt man sich, warum trage ich die nicht eigentlich alle? Und dann switcht man doch darum und trägt sie regelmäßig.
Ich habe einfach vor jetzt 2-3 Jahren genau diesen Schritt gemacht. Ich hole alles aus den Schränken raus und trage es runter, bis es nicht mehr schockt.
Ja, Mann.
Es gibt ja auch immer neue Quellen und ehrlicherweise bin ich auch nicht mehr so, dass ich 40 verschiedene brauche. Ich habe das, was ich liebe, und dann gebe ich auch im Resale gerne bei StockX ein paar Euro mehr dafür aus, anstatt mir 3 halbgeile zu kaufen. Schmeiße ich lieber das Geld zusammen und kaufe mir einen geilen und dann ist es auch egal, was er kostet.
Ich habe ehrlich gesagt auch meine Leidenschaft fürs Schuhe sammeln habe ich so ein bisschen verloren mittlerweile.
Du brauchst es ja nicht, was soll es auf dem Dachboden liegen? Braucht kein Mensch da.
Voll, das meine ich ja. Und bei mir auch. Ich hatte früher so eine krasse Leidenschaft, die Schuhe zu sammeln, die ganze Zeit zu gucken, was kommt raus. Habe irgendwie jede Woche gecheckt, welcher Jordan kommt raus, welcher Yeezy, welcher dies, welcher das. Aber mittlerweile habe ich so die Leidenschaft dafür verloren. Ich habe so das Gefühl, so, dass es voll Quatsch ist, dass man sich so verrückt damit macht. Weil jetzt zum Beispiel die Jordans teilweise, so, dann trägst du ein und dann sagen die Leute, ey, der Schuh ist out, das trägt jetzt keiner mehr. So, denke ich mir so, okay, ich habe den aber jetzt zwei Jahre bei mir rumliegen lassen, weil der Wert von dem Schuh gestiegen ist. Und jetzt sagt mir jeder, jetzt kannst du ihn nicht mehr tragen, weil er nicht in ist gerade so. Dann denke ich mir so, Mann, Alter, wozu soll ich überhaupt diese ganzen scheiß Schuhe sammeln? Ich trage jetzt nur noch das, was bequem ist, was ich gerne trage. Und dann ist gut. Ich habe auch locker, weiß nicht wie viele Paare, Ultra Boost mir mittlerweile geholt, weil ich einfach finde, so ist ein todesbequemer Schuh für mich. So, mit dem kann ich den ganzen Tag rumlaufen. Und der ist zehnmal bequemer als irgendwelche Schuhe, wo die Leute unten Hype drum machen. Und ich aber dann Blasen an den Füßen kriege. Und ich aber weiß nicht, wie viel Geld für den Schuh ausgegeben habe. So, ich finde das voll Quatsch mittlerweile, was die Leute sich so künstlich hochpushen für Schuhe und irgendwelche Schuhe irgendwo zu tragen und so. So, manchmal ist es geil so, manchmal macht es auch Spaß, wenn du irgendeinen Schuh hast, den du unbedingt haben willst oder irgendwas rauskommt, was voll nice ist. Aber ich finde das so überzogen einfach mittlerweile. Und die Qualität ist auch nicht mehr da, finde ich. Ne? Ich habe so viele Schuhe geholt, wo ich irgendwie nach wirklich so, wo ich die ein paar Mal getragen habe und dann dachte, okay, Alter, aber die Quali ist voll für den Arsch, dann löst sich da eine Naht, es geht da was kaputt. Und dann zahlst du teilweise für die Schuhe 300-400 Euro für so Kackquali. So, und die werden immer teurer und die verlangen immer mehr Geld, weil die sagen, die stocken die Quali hoch und am Ende nimmt die Quali ab. So, mein Vater hat Jordans aus den 90ern, die sind von der Qualität 10-mal krasser als die Jordans, die heute rauskommen.
Hast du da eine Vermutung zu? Oder wie ist das, wenn du da mit deinem Kumpel darüber redest? Also haben die einfach irgendwann den Hersteller gewechselt oder meinst du einfach, weil...
Kapitalismus, Alter, ne, ist es nicht, Mann. Einfach nur Geld machen. Günstiger produzieren und mehr Geld machen. Mehr ist es nicht. Ja. Das ist die ehrlichste, offenste Theorie, die ich dir geben kann. Kapitalismus ist genau das, was dafür sorgt, dass sowas passiert.
Klingt leider glaubwürdig. Bevor wir weiter über schlechte Themen reden. In den USA ist ja auch komplett normal, dass so Drake, reden wir gerne rüber, so als riesiger Toronto-Representer, Botschafter fast schon. Meek Mill auch jemand, der für Philadelphia, für verschiedene Teams, egal ob 76ers oder Eagles, da gerne Hymnen macht und sowas. Mhm. Wie nimmst du das so wahr, wenn du rüber guckst, so die Verbindung siehst zwischen US-Rap und US-Sport?
Ich sag dir ehrlich, in Amerika ist diese Brücke ist einfach schon da. Hier in Deutschland existiert die leider noch nicht so ganz. Sei es jetzt so zu Basketball oder ähnlichem. Ich glaube, bei Fußball schon ein bisschen. Es gibt ja auch einige Fußballspieler, die ich kenne oder mit denen man cool ist. Und die Brücke ist zum Teil da, aber bei Basketball gar nicht. Ich sagte, ich habe so viele Basketball-Songs gemacht, so auf Basketball gepusht. Und ich wurde bis heute nicht von Alba Berlin mal zu einem Spiel einfach mal eingeladen oder einfach mal so ein, hey, cool, da ist jemand, der, weißt du, Basketball supportet, der Basketball liebt. Wir sind mal offen dafür und ich kenne aus der deutschen Bundesliga, also egal, nicht nur Alba Berlin, sondern allgemein so aus dem Basketball, aus dem deutschen Basketball kenne ich sehr, sehr viele Spieler, die es mittlerweile so in die Bundesliga geschafft haben und nur so kam mal einer und hat gesagt, hey cool, komm mal vorbei oder hey, wir spielen in Berlin oder wenn du mal bei uns in der Stadt bist, dann komm du mal rum zu einem Spiel oder so. Da ist die Nähe einfach nicht da und ich glaube, dass allgemein gerade so immer noch so ein bisschen die Angst vor Rappern, die so existiert, dass man immer noch so ein bisschen vorsichtig ist wegen dem Image der Rapper, dass die Firma oder dass das Unternehmen so ein bisschen Schaden davon tragen könnte, wenn die zu nah an einem Rapper dran sind, der vielleicht übermorgen einen Skandal hat. Und deswegen nähern die sich immer noch nicht so ganz. Aber es kommt nach und nach. Ich glaube, wenn wir mal so 5 bis 10 Jahre so in die Zukunft blicken, dann wird das, glaube ich, alles schon so ein bisschen mehr sein wie in Amerika, dass da so von dem einen oder anderen Spieler eine Hymne existiert oder von dem einen oder anderen Rapper für einen Verein oder ähnliches, dass da so die Nähe da ist. Vielleicht braucht es auch einen Spieler oder einen Rapper, der das macht. Vielleicht sollte ich auch einfach mal morgen einen Alba-Berlin-Song machen und dann gucken, was passiert. Aber keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Also ich kann nicht sagen, woran es liegt. Ich kann nur sagen, ich glaube, da ist immer noch so ein bisschen Scheu dran, sich so ein bisschen den Rappern zu nähern oder zu sagen, so Rap ist so cool in Deutschland, dass wir uns damit so assoziieren wollen. Ich weiß, dass meine Songs ab und zu mal so von Spielern, die mir gesagt haben, ey, wir haben einen Song vorm Spiel laufen lassen beim Warm-up oder sowas, voll geil, dies, das. Ja. Sowas kriege ich schon ab und zu mal von Spielern. Aber so richtig, richtig, richtig durchgebrochen ist es leider noch nicht.
Sehe ich wahrscheinlich genauso wie du. Also die Zeit ist da auf unserer Seite, auf dem Fall deiner Seite als Rapper, dass da auf jeden Fall immer mehr zwischen entstehen wird.
Aber ich habe auch immer Bock darauf, so ein bisschen so dafür zu sorgen, dass wir das hinkriegen. Dass ich hab original jetzt schon mal so mal ein bisschen im Telefonbuch geguckt, ob wir mal nicht irgendwie mal langsam mal was bauen müssen, Digga.
Ja, man muss das machen. Ich glaube, man muss das auch manchmal proaktiv machen. So, ich habe es ja so letztes Jahr, diese kleine Werbung, die ich da mit 2K und so gemacht habe für NBA 2K ja. Und die Verbindung, die da entstanden ist, ist ja auch einfach proaktiv entstanden, weil ich auf die Jungs zugegangen bin und gesagt habe, hey, ich hätte Bock, da was zu machen. So, wie sieht's denn aus? Also eigentlich war der Plan ganz anderer. Wir wollten eigentlich in Kombination mit dem Album ein bisschen was machen, was so nicht geklappt hat. Aber ich bin auch proaktiv auf die zugegangen und die waren voll erfreut, haben gesagt, ey, wir suchen unbedingt Rapper, mit denen wir zusammenarbeiten können. Und dann ist sofort so eine Zusammenarbeit entstanden. Ich bin cool mit den Jungs bis heute. Wir quatschen auch noch darüber, andere Sachen zusammen zu machen. Aber ich meine einfach nur, also ich glaube, wenn man proaktiv auf die Leute zugeht und so eine coole Art und Weise auf die aufstrahlt, dann geht auch die erste Scheu und die erste Angst weg. Vielleicht muss man das auch ein bisschen aktiver in die Hand nehmen. Aber klar, so als Rapper oder generell als Person der Öffentlichkeit wünscht man sich ja immer, dass die Leute auf einen zukommen und sagen, hey cool, ich habe dich da irgendwo gehört oder gesehen. So manchmal ist auch, steht einem auch, muss ich ehrlich sagen, das Ego im Weg.
Ja, dann reagier auf meine WhatsApp nächstes Mal, wenn ich mit was komme, dann sage ich dir Bescheid.
Ich reagiere immer auf dich, Nico. Ich habe ja. Nie nicht darauf reagiert.
Sehr gut. War nur kurz der Live-Test, ob das auch noch funktioniert.
Ja, jetzt hast du live hier auf der Aufnahme drauf, in dem Podcast, dass ich das sage.
Genau, ein Beweis ist ja auch die Folge hier, dass die gibt. Ja. Apropos 2K, zockst du? Also ist das dann auch wirklich was unabhängig von einer Kooperation, wo du schon viel Zeit reinsteckst als sonst Beschäftigter?
Nee, also was heißt viel Zeit? Ich zock generell nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber wenn ich spiele, dann spiele ich Call of Duty Warzone oder NBA 2K Safe. Also die zwei Spiele sind eigentlich die einzigen. Oder ab und zu mal, wenn so Sachen wie God of War oder so alle drei, vier Jahre rauskommen oder GTA oder sowas, dann spiele ich sowas mal. Aber so meine Go-To-Spiele sind auf jeden Fall die. Ah, und UFC natürlich. So, das UFC ist das Spiel, was ich, glaube ich, so da habe ich UFC und Mortal Kombat habe ich größten Konkurrenzkampf mit Oleg Sech. Das egal in welcher Stadt wir sind, ob er in Berlin ist oder ob ich in Frankfurt bin, da ist immer, wird eine Konsole irgendwo angeschmissen und dann wird erstmal eine Stunde hin und her gebettet, wer mehr Runden gewinnt und wer krasser an welches Spiel ist. Und dann kann man auch ins Studio gehen. Aber das sind so die vier.
Das heißt, ihr seid ja so richtig in Competition. Also ihr seid schon bewusst, dass ihr das beide gut könnt und deshalb auch im Kampf miteinander. Das finde ich sehr interessant.
Ja. Wie Alex sagt, ich bin im Mortal Kombat krasser. Ich sage, er ist ein UFC krasser. Wir besiegen uns in beiden ab und zu mal hin und her. Aber es sind so, glaube ich, unsere Go-To-Spieler. Also wenn ich Mortal Kombat, wenn ich so eine Regelmäßigkeit kriege, wo ich wirklich viel spiele, dann gibt es, glaube ich, kaum einen, der mich besiegen kann in dem Spiel.
Auch das nehmen wir an.
Also gemeinsamste jüngste Single zeigt, trotzdem kommt ihr noch zur Musik machen.
Ja, ist einer von vielen Songs, die wir gemacht haben. Also wir haben sehr, sehr viel Musik eigentlich, kann man schon fast sagen, rumliegen. Wir haben locker noch 4-5 Songs oder so, die wir irgendwo in der Pipeline haben, die wir zusammen gemacht haben. Und der Rolling Loud war jetzt einer von denen, wo ich dachte, okay, der Sommer kommt. Ich hau den jetzt einfach mal raus. Hab Olive gesagt, ey, ich drop den Song. Er meinte, ey, gerne, warte, mach. Er hat noch 2-3 Songs mit mir rumliegen. Ich habe hier noch zwei habe ich auch noch mit ihm rumliegen, 2-3 Songs. Wir haben schon ein bisschen, ich habe letztens schon aus Spaß gesagt, ich meinte, wir haben schon fast ein halbes Album zusammen. Meinte, Hermann, krass, stimmt. Mhm. Ja, also ist schon heavy. Wir sind auf jeden Fall sehr produktiv. Sobald wir in einer Stadt sind, gehen wir ins Studio und machen 3 Songs an einem Tag.
Also Fleiß und Disziplin braucht, hast du wahrscheinlich auch früh schon als erfolgreicher Sportler gelernt und ziehst du jetzt auch gut mit weiter durch.
Ja, voll, macht doch Spaß. Ich habe jetzt wieder den Hunger und den Spaß an der Musik gefunden. Das ist auf jeden Fall das, was jetzt gerade existiert. Und deswegen lasse ich mich davon auch nicht so beirren und mach sie einfach durch, so von den ganzen Negativen, was gerade so in der Webszene passiert. Du hast links und rechts noch Skandale und noch schlimme Dinge und der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das über seinen Vater, über seine Mutter, über seinen Onkel gesagt. Und über die ganze Scheiße darf man sich irgendwie nicht mehr beirren lassen. Deshalb, ich mache hier meine Musik, habe halt Spaß, genieße mein Leben und das ist das Wichtigste.
Ja. Ja, also das ist spannend. Ich bin auf jeden Fall immer sehr, sehr glücklich darüber zu sehen, dass du da immer weiter am Ball bleibst und offensichtlich auch immer den nächsten Schritt gehst. Und vor allen Dingen irgendwie merke ich, dass der Austausch mit dir über US-Sport hier auch nochmal eine Stufe weitergeht, als ich es bisher gedacht habe. Also,
echt?
Ja, ist geil. Das ist geil. Ist gut, ja, cool. Ist gut zu wissen. Das Schöne ist, du bist ja auch mit 2K verbunden. Ich habe mich mit den Verantwortlichen da vor kurzem auch unterhalten. So. Auch da habe ich das Gefühl, wir müssen mal sprechen, wir beiden.
Ja, gerne. Ich bin, wie gesagt, ich bin bei allen am Start. Ich habe voll Bock.
Ich habe da Ideen. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. So, deshalb auch ehrlicherweise schön. Und ich glaube, das ist auch das, Peter, was wir hier in dem Podcast machen. Mit Leuten sprechen, von denen wir merken, die haben einfach Bock auf den gleichen Scheiß wie wir. Und das ist so ein bisschen weg von dem normalen Daily Business, sondern einfach nur ein bisschen darüber reden und nachdenken, was wir so eigentlich in unserer Freizeit lieben, wofür wir sinnlose Zeit verbringen.
Ja, Mann, und vor allem Sport und so, das ist so wichtig. Ich finde, der Jugend muss man so viel mitgeben im Sport, einfach, dass die sich daran halten, dass sie das machen, dass die auch, weißt du, ihre Leidenschaft im Sport finden, dass sie durchziehen. Ich finde, Sport hat mich in der Jugend von sehr viel Müll bewahrt und von sehr, sehr vielen schlechten Dingen so. Ich glaube, wenn ich nicht so eine Leidenschaft und so eine Liebe für Basketball gehabt hätte, dann hätte ich auf jeden Fall viel mehr Scheiße in meinem Leben gebaut und viel schlimmere Sachen gemacht. Und Basketball hat mich da irgendwie immer so ein bisschen von weggebracht und mir auch immer so eine andere Tür geöffnet und mir so ein Dings gegeben, so ein Fokus im Leben und so ein Zusammenhalt und auch so eine Disziplin und wie kann ich mit Leuten zusammenarbeiten, wie kann ich mit Menschen umgehen, Teamwork, dies, das. Es gibt so viele, viele kleine Faktoren, die so reingespielt haben, die ich nur durch Sport gelernt habe. Und ich finde das so wichtig, dass so die Jugend und vor allem die ganz kleinen Kids von heute, dass man denen das so mitgibt und dass die am Ball bleiben.
Habe ich auch in der Vorbereitung noch gelesen, das ist auch sehr spannend. Du warst erst Sportler, dann Rapper. Also du hast erst viel, viel mehr Zeit in der Jugend mit Basketball verbracht als Musik, richtig?
Ja, ich habe nebenbei immer Texte geschrieben, so. Also ich habe schon immer links und rechts ein bisschen was geschrieben. Aber Sport war so meine erste Leidenschaft. Also mein Ziel, bis ich so 16, 17 war, war auch mit Sport Karriere zu machen. Und dann habe ich mich ja leider verletzt und dann war das Ding halt vorbei. Und dann habe ich mich so der Musik zugewandt und dann habe ich das Musikding ein bisschen ernster genommen, habe dann angefangen, mehr Musik zu machen, intensiver Musik zu machen und dann habe ich da angefangen, so meine Steps zu machen mit der Zeit. Ja. Aber Sport war in erster Linie, ja, so mein Wunsch, so, ne, und das ist halt auch das, was man den Kids halt mitgeben muss und dass man immer so einen Plan B braucht. Weil Sport ist halt etwas, was so, du kannst der talentierteste, krasseste sein, aber eine Verletzung und du bist raus, ne, das geht sehr, sehr schnell. Und bei mir, wie gesagt, ich war auch Jugendmannschaftstraining, dies, das, sollte in die Nationalmannschaft und so weiter und so fort. In der Jugend damals, U18, großes Interesse gehabt. Dann habe ich mich beim Training 3 Tage später verletzt und dann war die ganze Geschichte durch. So. Und das meine ich so, das geht sehr, sehr schnell.
Das hatten wir auch letztens mit einem anderen Rapper nach dem Motto, wer altert besser? Also Sportler oder Musiker und das ist ja leider einfach das... Tragischer als Sportler hast du einfach nur so eine begrenzte Anzahl. Es gibt so ein paar Ausnahmetalente wie so ein LeBron, der schafft das sehr, sehr, sehr lange auf hohem Level zu spielen, aber das ist eben leider nicht die Regel.
Ja, aber bei LeBron ist es auch, ne, das musst du auch sehen, bei LeBron ist es auch finanziell abgedeckt. Also der kann sich, der LeBron gibt, glaube ich, 1 Million im Jahr aus, nur für seine Physio und alles drum und dran. Weißt du, was ich meine? Für seine Gesundheit. Also das heißt, der Typ hat allein 1 Million zur Seite gelegt, damit er so seine Physio beibehält, dass der so in dieses, wie nennt man dieses, Eis-Dings und so geht und weiß nicht was alles, so dass er halt diese ganze Scheiße macht. Das da, allein dafür gibt er 1 Million im Jahr aus, dass der das macht. Und dann kommt dazu noch, dass er natürlich einen eigenen Koch hat, der dem gesund Essen gibt und so weiter und so fort. So, weißt du, wenn du finanziell auf einem Level bist, wo du dich so halten kannst, dass du sagst, okay, ich kann mich so gesund ernähren, ich kann 1 Million ausgeben, nur für meine Gesundheit im Jahr, für Checks, für Ärztechecks, für dies, das, bla bla bla, dann ist es natürlich, dass du dich dann auch permanent auf so einem Level halten kannst. Und ich glaube, das ist auch dein Mindset, wie sehr investierst du und sowas. LeBron ist halt jemand, der investiert in seine Gesundheit, weil er weiß, das ist mein Kapital. Es gibt viele Sportler, die das nicht machen. So. Die verdienen Geld, aber die investieren nicht in ihre Gesundheit. Und ich glaube, so, da musst du eher denken, wie er, so, sobald das Kapital da ist und du weißt, okay, mein Körper ist das Einzige, womit ich gerade Geld verdiene, dann muss ich auch da rein investieren. Und das macht so ein LeBron. Und deswegen hält er sich auch über die Jahre so fit, im Gegensatz zu anderen Spielern, die dann sehr, sehr schnell altern. Aber ist halt so, dein Körper geht schnell kaputt beim Basketball und alles drum dran. Gerade Basketball, also die Leute unterschätzen den Sport so krass und Basketball ist ein Sport, der geht so auf deinen Körper durch das Springen, so du springst hoch, weißt du, wir sind ja alle auch nicht die leichtesten so. Also das heißt, so manche Spieler, so wie ich, wiegen dann über 100 Kilo und wenn du mit über 100 Kilo dankst, hochspringst, dankst und dann auf dein Bein landest, dann geht's in die Knie so und dann machst du das ein paar Jahre, gerade als Basketballer, der dann professionell spielt, ziehst du es durch, dann geht's irgendwann auf deine Knie oder auf deine Beine, auf deine Wirbelsäule oder weiß ich was. Also es ist schon ein sehr, sehr undankbarer Sport so und gerade wenn du dann auf Freiplätze spielst, auf Steinboden und so weiter und so fort, so die Leute unterschätzen den Sport sehr, die denken, das ist so, du rennst den Ball ein bisschen hinterher, wirfst ab und zu mal, aber gerade durch Spielen, Körperkontakt, durch den ganzen Kampf, den du auf dem Feld hast und so, das ist schon ein sehr physischer Sport, so, der sehr, sehr krass auf deinen Körper geht.
Da finde ich einen Punkt noch ganz spannend, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass ich mich auf dem Freiplatz in Venice blamiert habe. Ich habe mich dann hingesetzt und habe weiter zugeguckt und habe dann aber schon gesehen, wie so 60 plus gefühlt Opas mit grauen Haaren und wirklich, also ne, immer noch am Ballen waren. Und da war auch nichts mehr mit Zurückrennen und sowas alles. Der Radius war recht klein, aber immer... Je nach Größe, wie er selber körperlich so aufgestellt war, entweder ständig im Low-Post und dann die Dinger reingemacht oder halt von der Dreierlinie eiskalt und dann wieder zurückgeschlendert. Das war schon sehr, sehr geil zu sehen. Das,
also voll, mein Vater spielt auch noch aktiv. Der hat, glaube ich, bis vor kurzem sogar noch so vereinsmäßig gespielt. Jetzt nicht professionell, aber zumindest so
ja, was auf coole
Art und Weise. Weißt du, mein Vater ist auch über 50, so der ist Mitte 50 jetzt und der ist auch jemand, der hält sich auch fit, der macht auch noch so Fitness und so, versucht seinen Körper so auf guter Form zu halten, versucht sich gesund zu ernähren. Und versucht auch, das so durchzuziehen. Er sagt, oh, ist wichtig so, der merkt das mit den Jahren so. Der hat auch gemerkt, dann geht es auf die Knochen, auf die Gesundheit. Und jetzt versucht er sich halt gut zu ernähren, Sport zu betreiben, einfach jemand zu sein, der so permanent aktiv ist und so. Und ich finde das voll wichtig so. Und gerade, wie du schon sagst, ich finde es auch geil. Wir haben auch auf dem Freiplatz bei uns, wenn wir hier manchmal spielen, haben wir auch Typen, die so über 50 mittlerweile sind und die dann auch ab und zu mit uns spielen und so. Und wie du schon sagst, so, die rennen dann nicht groß zurück oder so. Die spielen dann ein bisschen entspannter als so die jugendlichen Jungtypen. Aber ich finde es auch geil, es macht Spaß. Ich finde, die haben auch so eine andere Spielart und Weise. Also die haben die haben einen anderen Kopf, wenn die spielen. So, die haben so ein krass anderes Spielverständnis. Du merkst, die Leute, die so in den 90ern aktiv Basketball gespielt haben, so, sind anders als die jungen Leute, die heute so aktiv Basketball spielen. So, die haben ein ganz anderes Spieler-Mindset.
Und du kannst altern mit dem Sport, das ist schon ganz geil.
Ja, und die Leute sind offen, das finde ich halt auch cool so. Also wenn die Typen so zum Beispiel auf den Platz kommen, so die ganzen Jungspieler kennen die grüßen sich, die reden miteinander. Das ist dann so, wie wenn der Onkel mit dem Basketball spielt so mäßig. Und da ist so Liebe da, weißt du, also da gibt's keine, da wird nicht ausgegrenzt. So. Das finde ich halt auch cool daran. So. Die Leute sind cool, ist scheißegal, wie alt du bist, so egal ob du 17 bist oder ob du 55 bist, so du bist willkommen auf dem Feld, wenn du spielen kannst. So, das ist die einzige Ausgrenzung, die es gibt. So, wenn jemand nicht spielen kann, dann will keiner mit dir spielen. Aber sobald du spielen kannst, ist egal wie alt du bist, so du bist willkommen auf dem Feld und so die Leute haben Liebe für dich, die picken dich, die wollen mit dir zusammen zocken.
Zum Ende der Folge, wenn jetzt sich die Situation weiter entspannt und du hast die Möglichkeit, in die USA zu fliegen, inwiefern auch immer für eine Kooperation mit Nico, aber wo würdest du zuerst hinfliegen, was würdest du dir angucken? Also was, ich glaube Sportart ist klar, aber was wäre dein Traumspiel, wenn Geld keine Rolle spielt? Dein Traummatch?
Oh, mein Traummatch wäre, glaube ich, Brooklyn gegen LA. Das würde ich gerne sehen. Das wäre ein krasses Team, glaube ich.
In Brooklyn oder in LA?
LA wäre super, wenn meine halbe Familie da ist. Das heißt, ich könnte alle besuchen und mal kurz Hallo sagen. Brooklyn würde ich auch gerne, weil ich ehrlich gesagt, ne, ist eigentlich eine Schande dafür, dass ich Amerikaner bin, aber ich war noch nie in New York.
Krass.
Weil jedes Mal, wenn ich nach Amerika gehe, bin ich gezwungen, zur Westküste zu gehen, weil meine Familie da ist. weißt du, weil ich kann nicht nach Amerika gehen und dann nicht so die Familie besuchen. So, die sagen dann, hey, wie, du bist in Amerika, du bist nicht zu uns gekommen, so mäßig, wir haben dich jetzt 2-3 Jahre nicht gesehen, dies, das. Und von daher ist so mein Herz immer direkt bei der Familie. Und deswegen war ich zum Beispiel noch nie in New York, so, aber ich glaube, Brooklyn wäre schon interessant, das mal in Brooklyn zu sehen. Also ich würde voll gerne die Mannschaft Brooklyn nochmal spielen sehen, egal gegen wen. Selbst wenn es jetzt normale Saison ist und die nicht gegen LA oder so Playoffs-mäßig oder Playoffs ist ja nur auf der einen Coast, aber ich meine, selbst wenn es jetzt nicht so Finals-mäßig oder sowas wäre, einfach nur mal so ein normales Spiel von Brooklyn oder so, würde ich voll gerne sehen. Und Lakers natürlich auch. Ich meine, so, das habe ich letztens auch schon zu jemandem gesagt, so, ich würde voll gerne mal LeBron so spielen sehen, einfach weil ich glaube, der nicht mehr lange in der NBA machen wird. So. Und ich glaube, das ist so wichtig, den mal spielen zu sehen, weil ich es krass bereue, dass ich Kobe noch nie spielen sehen habe. So, weißt du, das ist so, jetzt, wo er tot ist, so, also auch, wo er schon aufgehört hat zu spielen, war das für mich so, ich hätte ihn gerne mal spielen sehen. So. Ich hätte das, die Chance, wo ich in LA war, wo ich jung war, hätte ich eigentlich Druck machen müssen, dass wir mal zu einem Kobe-Spiel gehen und einfach mal gucken, so als Jugendlicher zu sagen, so, ey, ich will mit der Familie unbedingt mal zu einem Spiel. Einfach, dass du sagen kannst, ich habe ihn mal spielen sehen, so, weil es ist schade, so eine Legende geht von uns, egal, ob er jetzt aufhört, Basketball zu spielen oder ob er, so wie Kobe, leider gestorben ist. Aber wenn du so eine Leidenschaft für den Sport hast und die Person nie hast spielen sehen, so, ist es sehr, sehr schade.
Es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, so eine Liste an Spielern, die ich eben so gerne in meinem Leben nochmal gesehen hätte. Und ich habe zum Beispiel bei LeBron den Haken hintergemacht, bei einem Spiel, das kein Mensch freiwillig gucken wollen würde, wenn er nicht aus Charlotte kommt. Das war nämlich der junge LeBron James bei Charlotte Hornets gegen Cleveland Cavaliers. Ja,
krass.
Das war auch noch vor Miami und so. Also, aber da kann ich so einen kleinen Haken hintermachen. Die anderen großen habe ich leider alle nicht gesehen. Ich freue mich aber jedes Mal, egal, mittlerweile, glaube ich, auch nach dieser ganzen Pandemie, wenn ich überhaupt wieder irgendwo sitze. Und wenn du in Brooklyn im Stadion sitzt, dann ist es das Gefühl, dass auch wenn er nur 2% hatte und schon nicht mehr Teil des Vereins ist, dass trotzdem alles ein bisschen nach Jay-Z schreit, allein aufgrund der Ästhetik. Und entsprechend also bin ich dabei. Ich würde das Spiel auch mitnehmen, glaube ich.
Ja, 100%. Einfach nur mal zu gucken, so wie die spielen. Gerade auch jetzt gerade das Lineup, was die haben. Kyrie, KD, James Harden. So. Das sind so 3 Superstars. Weißt du, da hast du einfach 3 Superstars abgehakt, die du gesehen hast. Die vielleicht auch in ein paar Jahren so, wo du sagen wirst, okay, geil, ich habe die mal spielen sehen, weißt du? Gerade KD so, ich finde, KD ist so ein Kandidat, den musst du eigentlich mal live gesehen haben, wie der spielt.
Ja, auf jeden Fall. Und die sind ja unbeliebt, ne? Habe ich auch gelernt im Netz, ne? Mit dem Team in den USA. Sind nicht das beliebteste Team, um es vorsichtig zu formulieren, gerade, weil sie
ja aber das Superstar-mäßig
zusammengekauft sind.
Ja, aber ich finde es voll unfair, weil ich meine, so, das ist ja nicht das erste Team, was sich so Superstar-mäßig zusammengestellt hat. Ich meine, Dwayne Wade, LeBron James und Chris Bosh. So, Wade, James und Bosh war auch nicht fair. Weißt du, ich meine, da hast du auch 3 Superstars gehabt, die zusammengespielt haben. So.
Ja, die mochten auch keine.
Mochte auch keiner Golden State, mochte auch keiner, wo KD zu Golden State. Ja. Aber ich finde, das ist so, der Hate, der auf den Brooklyn, also auf Brooklyn so schwebt, ist, weil es 3 Spieler sind, die quasi aus ihren Teams weggegangen sind und sich zusammengetan haben. So, KD ist getradet von Oklahoma zu Golden State, von Golden State zu Brooklyn Nets. Kyrie ist weggegangen, weißt du, von Boston Celtics und von Boston Celtics davor von Cleveland. So, der hat so seinen Weg gemacht. James Harden von Houston Rockets, wo jeder dachte, der ist so dass der Pfeiler für Houston Rockets, so mäßig. Und das ist halt das Problem. Und sobald die Spieler so anfangen, sich durch Vereine zu traden, so, das ist auch ein großer Unterschied im Sport heutzutage zu damals. So damals, wo Jordan und sowas existiert haben, da gab es auch Supermannschaften. Die Leute tun immer so, als ob Chicago Bulls nur Jordan war. Aber Jordan hat sich auch ein krasses Team zusammengestellt. Weißt du, der hat auch noch ein paar Leute bei sich gehabt, um seine Championship zu gewinnen. Das war auch nicht nur Jordan. Aber der Unterschied ist, dass Jordan halt einem Franchise zugeordnet wird, ne? Und das ist so der Unterschied zu den heutigen Spielern. So, die heutigen Spieler, so wie jetzt LeBron oder so, der hat keine Franchise, die er geowned hat, so. Weißt du, der ist weg von Cleveland gegangen und so. Du wirst niemals irgendwie einen Jersey von LeBron tragen und sagen, das ist die Franchise von ihm, die ich mit Stolz trage. Das hast du bei einem Jordan mit Chicago Bulls oder bei einem Shaquille O'Neal mit Orlando Magic oder so. Selbst wenn ein Shaquille O'Neal bei Miami Heat und so noch war, aber der hat trotzdem eine Franchise geowned. Und deswegen so, weißt du, Jordan war auch bei Washington Wizards, aber trotzdem hat er die Chicago Bulls geowned oder Kobe hat die Lakers geowned. Und das ist das, was die Leute so legendär gemacht hat. Die haben eine Franchise geowned als Spieler und deswegen verbinden wir so viel mit denen. Und deswegen hat man auch so einen krassen Respekt vor denen. Und deswegen fehlt zum Beispiel auch der Respekt von einem KD oder von einem LeBron James oder einem James Harden so heutzutage, dass die Leute sagen, wir lieben die Spieler. Und jemand wie Steph Curry wiederum wird so krass geliebt, weil der die Golden State Warriors owned. So, der ist jemand, der ist da, so, der ist so ein Pfeiler. Ja. Selbst wenn Steph Curry in 3 Jahren weggeht von Golden State, hat der so einen Pfeiler bei den Golden State Warriors gehabt. So, das ist jemand, der hat die Franchise geowned und du wirst dieses Jersey so tragen. Und ich finde, das fehlt bei manchen Spielern leider, so bei den ganz großen Namen heutzutage.
Ja, es gibt also eines von diesen super Teams, was ich hier noch mit einbringen wollte, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, wo ich auf Netflix drauf gestoßen bin und die da so hingekriegt haben, schon so ein Gefühl hinzubekommen, dass man ihnen es gegönnt hat. Das waren die 2007er, 2008er Boston Celtics unter Doc Rivers mit KG, mit Kevin Garnett, Ray Allen und wer war der Dritte? Ich muss kurz nach Paul Pierce. Die damals sich ja quasi alle so ein bisschen im Herbst der Karriere getroffen haben und gesagt, okay, jetzt gehen wir hier zusammen, jetzt holen wir einen Titel in Boston.
Ja, und das Ding habe ich auch gesehen, dieses ESPN 30 for 30, glaube ich, war das.
Ja, das war da, genau. Und da gibt es aber auf Netflix eine sehr, sehr geile Folge mit bei The Playbook, so heißt es.
Coach Talk.
Ja, mit dem Coach.
Mit Coach Talk, wo auch José Mourinho ist und so überragend.
Stimmt, ich habe das gesehen, wo der da erzählt, dass die da irgendwie so einen Slogan oder irgendwas hatten, woran die geglaubt haben. Ich habe vergessen, wie das hieß. Ja,
genau. Also kann ich jedem empfehlen, Doc Rivers bei The Playbook. Schaut nicht so viel Spoilern, schaut euch das an. Es ist grandios, inklusive übrigens auch José Mourinho, wenn du ein bisschen fußballaffin bist und den kennst, wie er im Interview sagt, ne, ich bin hier nicht, um über mich zu reden. Er will nicht über andere reden, nur über sich. Ja, genau. Ja, so war das. Auch groß. Aber Doc Rivers war sehr emotional. Wie muss ich übrigens sagen, auch der Talk heute. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, wir machen aber mal so einen kleinen Deckel drauf, sonst würden wir hier noch 2 Stunden dranhängen. aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Jalil, dass du dabei gewesen bist und damit auch offiziell approved für Backspin Sports Corner bist an dieser Stelle. Stempel hauen wir drauf. Danke, Peter, wieder für die tolle Arbeit im Hintergrund. Und damit ist auch für uns die 2. Staffel zu Ende. Denn, wie gesagt, ich gehe ein bisschen in Sommerurlaub, habe ich schon erzählt. Was Peter macht, weiß ich nicht. Aber deshalb werden wir im Spätsommer wiederkommen mit der 3. Staffel und dann auch noch ein bisschen strukturell etwas verändern. Denn wir haben bisher viele gute Leute hier getroffen in unseren Folgen. Wir wollen aber nicht nur mit einer Folge belassen. Das heißt, hier schon offiziell die Einladung, du wirst sicherlich nochmal wiederkommen, weil Peter dann das Format noch ein bisschen mehr in die Hand nimmt und vielleicht auch nochmal inhaltlich an der einen oder anderen Stelle nochmal einen drauflegt, dass wir genau diesen Deep Talk, den wir heute hatten, nochmal vertiefen können.
Cool.
Deshalb vielen Dank nochmal bei dir, Jalil. Vielen Dank, Peter, euch, dass ihr zuhört und bis bald hier bei Backspin Sports Corner mit der 3. Staffel. Tschüss.
Ja, yeah.
Ciao, bis bald.
Ciao.
Backspin Sports Corner.
Are you ready to play the game?
You like that?
You like that?
When it's time for action.
Da-da-da, da-da-da.
I love sports.
Backspin
Sports Corner.